Hallo, wir sind Florian und Annalisa und ihr hört den Bücherklang. Und in diesem Podcast möchten wir über Bücher reden und plaudern, auch aus unserem Schreibleben. Ja, und unser erster Block, den wir dann immer haben, ist ja unsere Neuigkeiten. Woran haben wir im letzten Monat gearbeitet? Und mit der Frage, ja, Annalisa, geht's gleich an dich.
Ja, es war alles ein bisschen wild, weil man irgendwie erstmal ins neue Jahr kommen musste. Dementsprechend war bei mir es irgendwie alles ein bisschen chaotisch und ich habe, glaube ich, einen Teil der Zeit einfach gebraucht, aus dem Weihnachtsgeschäft wieder rauszukommen und wieder ins normale Leben zu finden. Dementsprechend, ich habe tatsächlich nicht geschrieben, aber ich arbeite gerade an meinem Cyberpunk-Buch, das ja eigentlich sollte das im Februar rauskommen. Ja, das wurde jetzt wahrscheinlich auf März verschoben. Mal gucken, ob wir März schaffen. Aber das ist jetzt quasi so das Hauptding, woran ich arbeite, beziehungsweise gearbeitet habe, aber es ist auch noch nicht fertig. Also dementsprechend arbeite ich auch immer noch dran. Und ich habe sehr viel gelesen. Also ich weiß gar nicht, wie das passiert ist, aber irgendwie habe ich super viel gelesen. Ich habe angefangen eigentlich, ich habe mir vorgenommen, ich mache mir ein kleines Ziel für dieses Jahr, irgendwas nicht allzu großes von der Zahl her, damit ich das easy hinbekomme, damit ich mich nicht selber unter Druck setze, weil ich halt weiß, ich setze mich dann sehr schnell unter Druck und dann, damit es halt einfach ein bisschen entspannt bleibt. Und dachte so, komm, 25 Bücher dieses Jahr ist realistisch, ist machbar, ist easy. Und dann habe ich jetzt, ich glaube gestern war das, habe ich mein 15. Buch beendet zu lesen und bin so ein bisschen, es sind noch ein paar Tage im Januar jetzt für uns übrig und ich bin noch im Überlegen, ob ich es jetzt schaffe, noch die 10 Bücher zu lesen. Wahrscheinlich nicht, aber jetzt bin ich halt so, dass ich sage, ich glaube, ich muss mein Ziel noch mal ein bisschen hochstellen, weil ja, oder ich sage einfach, ich habe im Februar meine 25 Bücher für dieses Jahr geschafft und dann lese ich halt nicht mehr. Nein, es ist einfach, dadurch, dass ich ja in der Buchhandlung arbeite, komme ich sehr, sehr einfach an sehr viele Bücher, die mich interessieren. Und vor allen Dingen jetzt in letzter Zeit und auch in nächster Zeit kommen super, super viele Bücher raus, auf die ich mich sehr freue und auf die ich teilweise schon echt lange gewartet habe. Und wenn man dann irgendwie so ein Buch hat, lesen kann, auf das man jetzt irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr gewartet hat und davon irgendwie 10 Bücher hat, dann ist es halt sehr schnell passiert, dass ich sehr viel meiner Zeit einfach gelesen habe. Und ja, dementsprechend, ich habe jetzt schon 15 Bücher gelesen und muss mich jetzt gleich entscheiden, welche von diesen 15 Büchern ich vorstellen möchte. Ja, und bei dir?
Ja, ich hatte jetzt erstmal Angst, dass du heute 25 Bücher vorstellst und wir heute die 7 Stunden Podcast-Episode machen.
Ich hatte tatsächlich überlegt, wenn ich mir nicht, also, aber ich habe dann mir meine Bücher angeguckt, die ich gelesen habe und habe mich dann für 3 entschieden. Aber ich hatte tatsächlich, ich habe jetzt Anfang des Jahres bin auf die Lese-App Redo umgestiegen. An dieser Stelle ist keine Werbung oder so. Aber ich habe halt alle Bücher, die ich gelesen habe, aber noch nicht im Podcast vorgestellt habe, habe ich auf eine Leseliste gepackt. Und das Lustige daran an dieser App ist halt, dass man relativ einfach also sich quasi ein zufälliges davon anzeigen lassen kann. Das soll zum Beispiel, wenn du deine Lesewunschliste hast, kannst du dir dadurch einfach ausgeben lassen, was du, also durch Zufall ausgeben lassen, was du als nächstes liest. Und in diesem Fall wäre es halt ich guck mal zufällig, auf welchem Buch wir landen.
Ja, ansonsten, was habe ich gemacht? Ich habe einen neuen Fachartikel angefangen zu schreiben und ich hätte auch fast angefangen, ein neues Rinsen-Kapitel zu schreiben. Also ich war kurz davor. Ja, fast. Aber ich habe schon, fast. Ich bin schon mal gedanklich in den Vorlauf
sehr
gegangen.
Sehr gut.
Ich habe ja heute für die Episode auch geschaut. Wir haben ja nur noch 2 Kapitel. Das heißt, ich müsste langsam, wenn ich wollte. Sonst haben wir da nichts mehr. Und das Highlight meines letzten Monats vom Schreiben sozusagen oder im weitesten Umfeld schreiben. Ich war nur wenige Zentimeter. Also wir reden hier von 5 oder so, von einem echten Literaturnobelpreis entfernt. Das war irgendwie, fand ich doch sehr eindrücklich. Also jetzt nicht nur die Medaille, sondern auch diese Urkunde dazu. Das war der Nobelpreis von Günter Grass. Da war ich da im Grasshaus in Lübeck und habe mir das mal angeschaut. Und fand ich, also hat mich so ein bisschen so beeindruckt, fand ich so, oh, wann hat man das mal, weißt du? Das war so, hui, ja.
Ich war in Stock. Stockholm, glaube ich, vor einigen Jahren. Und da war ich auch in diesem Nobelmuseum und war so, oh mein Gott. Ich hatte vorher nicht das Bedürfnis, den Literaturnobelpreis zu gewinnen. Und jetzt ist es irgendwie, dass ich mir denke, also wenn ich den gewinnen würde, ich würde ihn nicht ablehnen.
Ja, und hat er dann auch so ein bisschen nachgedacht über Literaturpreise? Also jetzt nicht den Literaturnobelpreis, aber so generell so Literaturpreise. Und hatte überlegt, ja, ist für Autoren vielleicht was, was natürlich dann toll ist, wenn sie irgendwie dotiert sind und irgendwie einem Geld bringen als mittelloser Autor, ne? Aber was ich viel mehr überlegt hatte, dass Literaturpreise ja viel mehr so was sind, was dir Bekanntheit bringt, ne? Also wenn du irgendwie den XY-Literaturpreis gewonnen hast, der vielleicht in der Region sehr bekannt ist, dann hilft dir das dann auch, da in der Region weiterzukommen. Wollte ich dich einfach mal fragen, was hast denn du so für Gedanken zum Thema Literaturpreise?
Also es ist, glaube ich, eine coole Sache. Die Sache ist halt, wenn quasi niemand den Preis kennt, dann bringt der dir auch nicht viel. Also je nachdem, ob er Geld dotiert hat oder nicht. Also das ist ja auch einfach eine Sache, muss man dazu sagen, dass Leute sich teilweise auch Literaturpreise bekommen wollen, weil es auch mit Geld dotiert ist und man als Autorenperson schon so relativ wenig verdient und dann halt quasi diese monetäre Hilfe zu haben, ist ganz nice. Aber um so ein Prestige-Ding zu haben, muss der Preis tatsächlich auch bekannt sein. Aber auf der anderen Seite ist, glaube ich, auch einfach eine coole Sache, wenn du sagst, so ja, ich wurde, ich bin auf der Shortlist gelandet oder ich habe den gewonnen oder so. Aber ich würde durchaus sagen, es hängt halt sehr viel davon ab, wie bekannt der Preis ist. Und ja, dementsprechend war ich ja auch so ein bisschen sehr stolz darauf, als ich dann damals auf die Shortlist von Pan gekommen bin. Gut, das ist noch mein Stipendium und kein Preis, aber same. Und wenn das jetzt halt super unbekannt gewesen wäre, also ist dann sowieso die Frage, ob dann Leute überhaupt mitmachen? Weil in den meisten Fällen läuft das ja tatsächlich so ab, dass du dein Buch oder dein Projekt selber einreichen musst. Und wenn das halt niemand kennt, dann ist halt sowieso die Frage, ob irgendjemand mitmacht oder nicht. Genau, aber ja.
Ja, also ich denke, wir sollten dann den,
Bücherklang-Buchpreis?
Es gibt... nagel mich nicht drauf fest, aber ich glaube, es gibt zum Beispiel einen Bad Sex in Fiction Award für die beste Sexszene, also die peinlichste Sexszene in einem Roman. Aber ja, keine Ahnung. Man kann ja auch sich so einen anderen Buchpreis ausdenken. Den Preis für die unfreiwillige Tiefsinnigkeit, den Annalisa-Buchpreis für Schnellleser oder.
Ja, ich habe aber mitbekommen, ich bin eigentlich gar nicht so ein Schnellleser. Ich habe eine Kollegin, die arbeitet halt Vollzeit, also 40 Stunden die Woche. Die hat letztes Jahr 160 Bücher gelesen. Und dann habe ich so ein bisschen mit ihr darüber gequatscht. Und sie meinte dann halt, dass sie wirklich halt nur Taschenbücher zählt in diesen da rein. Manchmal auch E-Books, aber nur, wenn die über eine bestimmte Seitenanzahl sind. Und sie meinte halt zum Beispiel so Comics und Hörbücher und sowas zählt sie da halt gar nicht rein. Und wenn sie das mitgezählt hätte, wäre sie locker über 300. Und ich war so, ha! Cool. Also es gibt immer jemand, der mehr liest als man selber. Aber das ist, mir kam gerade der Gedanke, es gibt eine Person jedes Jahr, die meisten Bücher gelesen hat. Und ich würde gerne wissen, wer das letztes Jahr war.
Das ist wie der Gedanke, wenn du geboren wirst, bist du für einen kurzen Moment der jüngste Mensch der Welt, ne?
Ja. Mhm. Ja.
Naja, Bücher. Bücher ist ja hier unser Thema beim Bücherklang. Und wir
wirklich?
Wollen ja aktuelle Bücher, die wir gelesen haben, vorstellen. Und wir wollen natürlich auch manchmal so Bücher aus unserer Vergangenheit vorstellen. Und das ist für mich die Frage, was ist denn das erste Buch, was du uns heute vorstellen möchtest, Annalisa?
Ich möchte als erstes vorstellen Half a Sage von Janet McCurdy. Das ist, die kennt man als Schauspielerin. Die hat zum Beispiel Sam gespielt bei iCarly und dann auch Sam bei Sam and Cat. Und ich glaube, sie hat noch ein paar andere Rollen gespielt. Und die hatte jetzt vor ein paar Jahren, hat sie ihre Biografie rausgebracht, I'm Glad My Mom Died. Hatten wir, glaube ich, auch im Podcast besprochen. Und die hat jetzt ihr erst...
Ja, hatten wir.
Und die hat jetzt ihr erst Roman, also ihr erstes fiktionales Werk rausgebracht, Half His Age. Und das war so, oh mein Gott, ich muss es unbedingt lesen, weil ich ja auch ein großer Fan von ihrer Biografie war. Es geht um Waldo, eine Highschool-Schülerin, ich glaube, sie ist 17 oder 18 oder irgendwie so in der Richtung. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und sie Also es ist, wenn man jetzt sagt, sie verliebt sich in ihren Lehrer, ist das, glaube ich, ein bisschen falsch ausgedrückt. Es ist, an sich ist sie auf der Suche nach Anerkennung, nach jemand, der sie sieht und der sie will und einen Platz in ihrem Leben, also den Platz in ihrem Leben zu finden. Und da, dort stolpert dann halt ihr Lehrer rein für kreatives Schreiben und aus irgendeinem Grund projiziert sie halt auf ihn, dass er jetzt quasi diese Person ist, die all das ihr geben kann. Und es ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen um Schüler-Lehrer-Beziehung und um das, also um diese Frage, ob das okay ist oder nicht, vor allen Dingen, weil er auch noch verheiratet ist. Und es geht halt einfach so ein bisschen auch um Dinge, die man als Teenager erlebt, vor allen Dingen als weiblicher Teenager und versucht irgendwie den Platz in der Welt, seinen eigenen Platz in der Welt zu finden, während man das Gefühl hat, dass voll viele der anderen Leuten in seinem Leben schon wissen, was sie wollen und wie sie Dinge wollen und wohin das Leben sie bringt. Und dann vor allen Dingen, wenn man selber vielleicht auch ein paar Probleme hat, also in dem Fall, Voldo hat zum Beispiel eine Kaufsucht, ihre Mom ist neigt zu toxischen Beziehungen und all sowas. Und in all diesen Dingen ist halt die Hauptperson, also Voldo, sehr in sich gekehrt. Es ist, Janet McCurdy macht da tatsächlich eine sehr gute Sache, die bei vielen anderen Büchern nicht funktioniert, und zwar immer wieder aus der Szene rausgehen. Man hat immer wieder quasi, dass du anfängst, dass eine Szene beschrieben wird und dann plötzlich sind wir in der Kindheitserinnerung, als sie 7 Jahre alt war, und man hat ich habe teilweise den Übergang mitbekommen, weil der so gut gemacht war, und dadurch merkt man halt so sehr dieses, dass sie in der Vergangenheit in sich selber lebt. Und ich werde jetzt nicht verraten, wie es weitergeht oder wie es ausgeht oder so, aber es war tatsächlich, ich habe damit gerechnet, dass es quasi einfach nur eine Lehrer-Schüler-Romance-Buch wird, und es hatte aber extrem, extrem viel Tiefgang. Ich konnte das Buch fast nicht weglegen. Ich konnte das fast einen Monat vor Release lesen und war so, oh mein Gott, ich brauche jemanden, mit dem ich darüber reden kann, aber es gab halt noch niemanden, der das gelesen hat, weil ich halt das fast einen Monat vor Release lesen durfte. Und also ich würde sagen, das ist tatsächlich, hat das Potenzial, mein Jahreshighlight zu werden. Und das im Januar zu sagen, ist schon, würde ich sagen, sehr, sehr faszinierend. Aber naja, wir werden sehen, auf jeden Fall sehr tiefgründig, sehr, ich habe mich da an vielen Punkten auch wieder daran erinnert, wie es war, als ich Teenager war. Klar, also ich hatte jetzt nicht so diese Probleme, die zum Beispiel Waldo jetzt hatte, aber es ist einfach immer wieder, ja. Und was mich tatsächlich auch sehr begeistert hat, ist, dass man immer wieder so ein bisschen das Gefühl hatte, dass Dinge aus ihrer Biografie wieder genommen wurden, beziehungsweise es einfach Janet McCurdy ist oder war, ich bin mir nicht ganz sicher, Mormonin. Und das hat man schon mitbekommen, weil dann auch die Hauptperson Mormonin ist. Und das mal irgendwie ein bisschen was anderes ist, weil du ganz oft halt, keine Ahnung, Bücher, wo die Hauptperson christlich ist oder sowas oder atheistisch ist, kennt man, glaube ich, zuhauf. Aber wenn dann halt wirklich jemand irgendwie Mormone ist und alle von ihren Freundinnen auch und so, ist das irgendwie nochmal was anderes, was man nicht so oft mitbekommt. Und man hat schon ein paar Parallelen zu ihrer Biografie gesehen. Aber ich würde sagen, das ist eigentlich trotzdem sehr gut, weil man dadurch halt ein bisschen neue Lebensrealitäten mitbekommt. Und das ist ja positiv, würde ich sagen.
Ja, es klingt auf alle Fälle nach einem sehr, sehr komplexen Buch. Auch wenn ich dann so meine Meinung zum Thema Schüler-Lehrer-Romanzen ist dann grundsätzlich immer, das ist falsch.
Ja.
Also da bin ich dann, glaube ich, wenig diskutabel, weil es ja auch immer ein Machtgefälle und es ist immer was, ich weiß nicht, also das finde ich auch ehrlich dann auch nicht gut, wenn das, will ich dem Buch jetzt auch nicht unterstellen, aber so generell, dass das dann irgendwie, wenn das irgendwie romantisiert wird oder so, ne, dann finde ich das immer so ein bisschen ziemlich schwierig.
Ich muss tatsächlich sagen, das ist eine der wenigen Bücher in diesem Bereich, die ich gelesen habe, in denen das nicht komplett romantisiert wird. Also es ist, ich weiß nicht warum, aber ich mag halt tatsächlich Schüler-Lehrer Bücher zu lesen. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen diesem verbotenen Liebe-Aspekt. Aber es ist halt super oft, dass es dann halt romantisiert wird und wird irgendwie viel positiver dargestellt, als es ist. Aber ich würde sagen, hier ist es halt eine sehr realistische Darstellung schon. Und es wird nicht romantisiert. Es wird halt einfach quasi die harten Fakten werden gezeigt. Und vor allen Dingen, weil er ja auch noch verheiratet ist. Und dann immer wieder so ein bisschen...
Also grundsätzlich fand ich, klang das schon mal sehr, sehr, also es klang jetzt sehr, sehr komplex und nicht irgendwie so platt von dem, was du so erzählt hast. Also ich kann mir da wirklich gut vorstellen, dass das sehr interessant ist. Könnte mir dann unter Umständen sogar vorstellen, das selber zu lesen. Ne? So von dem, was du so erzählt hast. Ich sag mal, sonst sind unsere Bücher ja manchmal so ein bisschen weit auseinander von dem, was wir so haben. Ne? Aber ja.
Sehr schön. So, was hast du uns mitgebracht und ist das auch schon jetzt dein Jahreshighlight?
Nein. Also ich habe zwei Bücher diesen Monat gelesen, technisch gesehen irgendwie mehr oder weniger drei, aber das dritte Buch, da bin ich noch nicht durch. Da habe ich noch ein bisschen was, ist ein etwas dickeres Buch, ein bisschen was zu knabbern. Das heißt, das stelle ich dann eher im nächsten Monat, in der nächsten Episode hoffentlich vor und habe dann ja eigentlich neben diesem großen Buch mehr so kleinere Sachen gelesen. Und das erste war Der Sinn des Lebens und andere Kleinigkeiten von Robert Möck. Ist auch sein Erstlingswerk und war einfach was Kurzes. Ich wollte ein bisschen entspannen und habe irgendwas gesucht, was irgendwie halbwegs entspannend klingt, so noch ein bisschen Witzigkeit. Und das ist halt so ein Buch über, ja, den Sinn des Lebens, wer hätte es gedacht, aber auf halt auf eine ja sehr irgendwie humorvolle und irgendwie herzliche Art und Weise. Und hatte das dann teilweise auch als Hörbuch gehört im Auto und da war das Kind dabei und er sagt dann irgendwie, sagt der Autor dann irgendwie so Scheiße und das Kind gleich Scheiße sagt man nicht, fand ich dann sehr witzig. Aber ansonsten, ja, es geht halt um so die alltäglichen existenziellen Fragen, wie werden wir glücklich? Ja, es ist jetzt keine super erhellende Sache. Es war mir so ein entspanntes Dahinhören und nochmal so ein paar Sachen, die man vielleicht auch schon wusste, nochmal bestätigt bekommen. So ein bisschen, dass man das nochmal so zwischendurch einfach jetzt und relativ lebensnah irgendwie sich mal anhören kann. Man hat halt so ein, zwei kleinere Denkanstöße, die man dann vielleicht mitnehmen kann. Und setzt sich dann halt so spielerisch damit auseinander. Und der Autor hat auch das Hörbuch selbst eingelesen und das ist, muss man sagen, der hat dann wirklich eine sehr, sehr schöne auch Sprecherstimme, wo es einfach Spaß macht, zuzuhören. Ja, das war so mein erstes Buch als Taschenbuch irgendwie, ja, unter 100 Seiten. Ja, ich würde jetzt sagen, nicht super weltbewegendes, aber so zum Abspannen, Entspannen neben den anderen Sachen, die ich gelesen habe, war das dann ganz interessant.
Ich dachte, uns allen ist klar, dass der Sinn des Lebens Schokolade ist.
Zumindest wir beide sind uns da, glaube ich, sehr einig.
Ja, und Kaffee, definitiv.
Da sind wir uns dann schon wieder nicht einig. Ist natürlich Tee.
Okay, ja, jetzt will ich Schokolade, dankeschön. Ich habe keine Schokolade zu Hause.
Ja, das ist, bei uns ist ja auch alles super eingeschneit. Könnte schwierig werden, heute Schokolade zu besorgen. Wir brauchen Schokolade per Drohnen.
Oh ja.
Gut. Ja, von diesem etwas heiteren Werk ist denn dein nächstes Buch, was uns heiter und glücklich zurücklässt oder mehr was uns traurig und nachdenklich macht?
Ich möchte einmal anmerken, ich habe mir halt angeguckt, was ich alles gelesen habe und habe die drei meines Erachtens besten Bücher daraus also genommen. Und es war nicht geplant, aber sie sind alle irgendwie eher depressing. Nur als Vorwarnung. Das zweite Buch, was ich mitgebracht habe, ist Was die Nacht nie vergisst von Justine Poost. Ist eine deutsche Autorin, die ich jetzt schon eine Weile verfolge. Ich habe leider bis jetzt erst vor diesem Monat habe ich erst ein Buch von ihr lesen können, was tatsächlich ein relativ lockeres Romance-Buch war. Sie schreibt aber auch super viel eher tiefgründigeres mit wichtigen Themen und habe tatsächlich jetzt im Januar Was die Nacht nie vergisst gelesen und habe Whispers of Destiny angefangen. Da bin ich auch fast durch. Also beide von ihr. Das heißt, vielleicht sprechen wir im nächsten Monat dann über Whispers of Destiny. Mal gucken. Aber jetzt erstmal, was die Nacht nie vergisst. Es ist es geht tatsächlich um Reality-TV und was quasi Leute, also wie fake diese Welt ist und auch wie die Macht im Hintergrund teilweise ausgenutzt wird. Es geht um, ich habe den Namen der Hauptperson vergessen. Sorry. Egal. Es geht um die Hauptperson, deren beste Freundin hat bei Catch the Cash mitgemacht. Das ist quasi so ein Reality-TV-Wettbewerb-Dings und hat da gewonnen und wurde dann am Set, sie kann sich kaum erinnern, vergewaltigt. Und jetzt ist halt die Hauptperson, die jetzt dieses Jahr quasi mitmacht, um herauszufinden, wer war das, weil das wurde halt unter den Teppich gekehrt. Und versucht jetzt halt irgendwie dort, also so weit wie möglich zu kommen, merkt halt, wie fake diese Welt ist und was da alles abgeht. Es ist tatsächlich eine kleine Liebesgeschichte, passiert dann währenddessen noch. Es ist, es geht sehr viel um das MeToo-Movement und insgesamt ein sehr gutes Buch, aber es ist tatsächlich sehr aufwühlend, muss ich tatsächlich sagen, weil, wie gesagt, es geht halt auch um Vergewaltigung und das ist halt einfach, es wird sehr, in den meisten Fällen sehr respektvoll damit umgegangen. Es ist halt aber einfach, wenn man auf der Suche quasi nach einem Vergewaltiger ist, kann das schon ein bisschen alles nervenaufreibend sein. Und dann halt einfach so dieses, die ganze Zeit, man bekommt halt quasi immer wieder mit, weil man sowohl die Sicht der Leute mitbekommt, die quasi in dieser Reality-TV-Show ist, als auch gleichzeitig bekommt man schon Ausschnitte aus der Show zu sehen, wie teilweise einfach die Realität umgeschrieben wird, das Videomaterial anders anders gemacht wird, dass man dann auch sieht, dass teilweise einfach Dinge anders gemacht werden, als sie eigentlich sein sollten. Also anders gezeigt werden, als es war, wie fake diese ganze Welt einfach ist. Es gibt eine Art Happy End. Also die Person wird tatsächlich gefunden und bekommt dann quasi seine gerechte Strafe. Also dementsprechend erstmal an der Stelle, es gibt ein Happy End. Und es ist halt einfach, man kann dann irgendwie weitermachen, aber es war schon sehr aufwühlend, würde ich sagen. Also das Buch war schon, das hat mich schon teilweise echt aufgewühlt und muss man tatsächlich einfach mit umgehen können.
Ja, ist dann auch, glaube ich, ein schwieriges Thema und da muss man dann, also das muss man dann auch, glaube ich, eher lesen wollen. Ne? Also das ist dann, was du schon gesagt hast, stelle ich mir dann schwierig vor. Ist jetzt, ja, wie du schon sagtest, keine gute Laune-Literatur, ne?
Nee, aber es ist ein sehr gutes Buch und es wird sehr respektvoll damit mit dem ganzen Thema umgegangen. Also dem und noch andere Themen, es werden noch andere Themen aufgemacht. Und das ist tatsächlich, Justine Post hat da immer ein sehr gutes Gefühl für solche Themen und wie man damit umgeht. Und ich meine, sie hat auch mehrere Leute, die das quasi gegenlesen, einfach nur um zu gucken, dass es halt auch wirklich respektvoll gemacht wird und dass da halt keine Linien überschritten werden. Bitte sag mir, dass du ein Gute-Laune-Buch dabei hast. ich habe gerade gesehen, was als nächstes bei dir drin steht.
Schwierig. Schön. Ich habe einen Klassiker gelesen, Die Verwandlung von Kafka, war auch relativ kurz und passte dann halt noch in den Monat rein, neben meinem größeren Buch. Den ersten Satz kennt man ja, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Geiler erster Satz. Jetzt hast du ja schon so ein bisschen angedeutet, es ist kein Gute-Laune-Buch. Es ist definitiv absurd, aber es ist halt auch irgendwie, ich weiß nicht, ob man es traurig nennen sollte, aber es ist schon irgendwie, es hat halt kein Happy End, sagen wir es mal so. Im Gegensatz zu vielen von Kafkas Werken ist ja das Buch schon während seiner Lebzeiten veröffentlicht worden. Vielleicht erstmal zur Ausgangssituation. Gregor Samsa wacht halt auf, ist halt dieses Ungeziefer. Und will eigentlich zur Arbeit, also er ist für den ganzen Haushalt arbeitstechnisch irgendwie verantwortlich, also geldtechnisch. Und geht dann halt an dem Tag nicht zur Arbeit. Und seine Familie und der Prokurist der Firma, der arbeitet, sehen ihn dann. Man kann das dann so ein bisschen so interpretieren, dass die Familie dann auch so ein bisschen auf Abstand geht. Seine Schwester, die füttert ihn dann noch etc., weil er vorher sich um die Schwester gekümmert hatte, der wollte ihr dann auch ihr Violinstudium finanzieren, so weitestgehend. Ja, man merkt dann halt so ein bisschen jetzt durch dieses, dass er halt ein Ungeziefer ist, diese Verwandlung zeigt halt schon, dass er ja vereinsamt in seiner Familie und auch in der Gesellschaft. Aber man muss auch sagen, das war eigentlich schon vorher da. Ne? Er war ja praktisch auch nur arbeiten und auch dieses Arbeiten ist halt so eine Sache, er denkt halt zuerst an den Job und Arbeit und Pflichtgefühl sind halt die beiden Sachen, die da irgendwie super Priorität haben. Er gibt sich halt sehr viel selbst auf und hat halt entsprechenden Leistungsdruck und natürlich auch die Abhängigkeit finanzieller Natur. Und was dann halt auch traurig ist, dass die Familie sich ja dann von ihm abwendet, weil er nicht mehr in Anführungszeichen funktioniert, ne? Ja, Gregor selbst halt dann so ein bisschen sich schuldig seiner Existenz fühlt, obwohl er eigentlich in sich nichts falsch gemacht hat. Der sprachliche Stil, also ich mag die Sprache eigentlich sehr. Ich habe die Reklamausgabe gelesen, die ist dann so ein bisschen durchkorrigiert mit neuer deutscher Rechtschreibung. Aber ansonsten hat mir das von der Sprache her eigentlich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war für mich so ein bisschen, ja, frisch, möchte ich mal nennen, oder ein bisschen anders frisch. Das hat irgendwie sehr viel Spaß gemacht. Ja, und am Ende stirbt Gregor halt. Seiner Familie bringt das halt irgendwie Erleichterung. Und das ist halt so dieses Nicht-Happy-End, ne? Und ja, wenn man da mal so guckt, allein der halt im ersten Satz, ne, dieser Einstieg, der ist halt so super hardcore gleich rein und es spielt ja auch keine Rolle, warum er das ist, ne? Das ist überhaupt nicht das Thema. Und das ist irgendwie ziemlich, ja, toll. Und naja, dann werden halt so diese Themen, die ich gerade so angesprochen habe, ne, dass die Arbeit irgendwie seine Identität frisst, dass Familie nicht gleich bedeutet, dass man bedingungslose Liebe füreinander unbedingt hat. Ne? Ich glaube, das kann man schon so ein bisschen so auch auf die heutige Zeit lesen, also so Leistungsdruck, Burnout, soziale Ausgrenzung, ne, fand ich jetzt eine sehr, sehr schöne Erzählung. Ne? Also nicht im Sinne von, dass alles gut ausging, aber im Sinne von so, dass man das gelesen hat und wirklich gedacht hat, da habe ich jetzt was Frisches gelesen, was Neues, was mit interessanten Gedanken, was einen dann vielleicht auch danach noch so ein bisschen beschäftigt. Ja.
Ich musste dieses Buch, also diese Geschichte, sowohl für die Schule als auch in der Uni lesen und ich habe beide mal gehasst. Und jetzt ist es quasi das erste Mal, dass ich überlegt habe, das doch nochmal zu lesen. Weil man das halt sehr auch mit unter dem Blick lesen kann, was passiert, wenn du quasi eine Aufgabe hast und die dann nicht mehr erfüllen kannst, wie du meintest, halt mit so Leistungsdruck und dass du halt quasi in der Familie der Hauptversorger bist oder so und man da halt quasi auch psychische Erkrankungen reinlesen könnte, also statt dass du halt der Kiffer bist, hast du keine Ahnung, Depression oder so und kommst nicht mehr aus dem Bett und wie dann quasi dein Umfeld darauf reagiert. Und ich glaube, unter diesem Aspekt habe ich das nie betrachtet und nie gesehen. Und jetzt würde es mich tatsächlich doch interessieren. Aber ich will es nicht nochmal lesen. Ich muss das, wie gesagt, schon mehrfach lesen. Lustigerweise, mein Mann hat es jetzt auch diesen Monat gelesen. Er hat, glaube ich, vor 2 oder 3 Tagen erzählt, dass er es jetzt auch gelesen hat, weil er irgendwie der Meinung war, er will jetzt Kafka lesen. Und ich hatte halt noch meine Kafka-gesammelte Werke aus dem Studium da. Und jetzt liest er quasi gerade Kafkas gesammelte Werke. Und ich denke mir jedes Mal so, oh boy. Aber naja.
Ach, ich könnte mir schlimmere Freizeitbeschäftigungen, glaube ich, vorstellen als das. Das klingt doch sehr, sehr gut.
Ich musste ich hatte ein ganzes Seminar zu Kafka in der Uni und ich musste ganz viel dazu lesen. Ich kann dir sagen, nein, furchtbar. Es gibt so 1, 2 Geschichten, wo ich sage, die waren okay, aber das meiste habe ich mich einfach nur durchgequält.
Ja, musste ich das jetzt fragen, war das Seminar denn sehr Kafkaesk?
Ja, war's. Aber ich glaube, du kannst auch kein Seminar zu Kafka machen, das nicht Kafkaesk wird. Ich glaube, ich habe auch selten ein Seminar so oft geschwänzt wie das, weil ich war so, nee, kann ich mir nicht geben. Vor allen Dingen, es war, glaube ich, Montag um 8 oder so. Versuch dir mal montags um 8 Kafka zu geben. Schwierig.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich habe zumindest noch ein bisschen Resthoffnung, dass du unseren Happiness-Index für diese Episode vielleicht mit dem letzten Buch, was du uns heute vorstellst, etwas anhebst.
Ja, ein bisschen. Es heißt Please Unfollow und es geht um ein junges Mädchen, die im Laufe des Buches 18 wird und wir wissen quasi nicht viel von ihr. Also wir lernen sie, also obwohl es aus der Ich-Perspektive geschrieben ist, wir lernen sie dann halt über dieses Buch hinweg kennen und wir erfahren vor allen Dingen am Anfang nicht viel über sie, aber wir wissen, dass sie in einer Familie aufgewachsen ist, die YouTube macht und die halt quasi eine Familieninfluencer sind, die quasi ihr Kind schon immer für die Kamera gezerrt haben und bei denen dann quasi diese Hauptperson nie wirklich Privatsphäre hat. Also sie sagt immer, sie fühlt sich transparent, als wenn alle durch sie hindurchsehen, als wenn alle alles über sie wissen. Also sie heißt Cherry und Genau, und sie hat, man weiß bis zum Schluss nicht genau, was sie getan hat, aber sie ist mit in so einem Programm für straffällige Jugendliche, die sie, und statt dass sie jetzt ins Gefängnis muss oder so, kommt sie auf so einen, in so ein Spezialprogramm, bei dem die dann auf so einem, ich glaube, es ist so ein Hotel, ich wollte gerade Bauernhof sagen, also ich glaube, es gibt auch Tiere dort, aber es ist halt primär so eine Art Hotel, in dem sie dort halt arbeiten müssen und dann quasi haben sie dort Schule und dann wird quasi versucht, sie wieder in ein normales Leben zu integrieren. Und das ist dann quasi das erste Mal seit immer, dass sie das Gefühl hat, nicht dauerhaft unter Beobachtung zu stehen, wirklich halt eine eigenständige Person sein zu können. Und man bekommt dann halt immer mal wieder mit, was dieses Leben mit ihr angerichtet hat, dass sie quasi immer, dass alles, was sie getan hat, alles, was sie sagt, immer vor die Kamera gezerrt wurde, dass quasi es keine Geheimnisse gab, weil das immer mit der Community geteilt wurde, dann quasi auch so ein bisschen Guilt-Trapping, so ist dieses, ja, die Community, die ermöglicht uns unser Leben, dementsprechend müssen wir das jetzt teilen und dann aber auch die Gefahren darin, also man bekommt dann quasi immer mal wieder in Kurzausschnitten mit welche Videos die so machen und was da drin passiert. Und dann bekommt man halt zum Beispiel mit, dass als sie, ich glaube, 5 oder 6 oder also relativ jung war, dass dann Leute sie erkannt haben und sie total überfordert war mit diesem Umstand, dass halt fremde Menschen sie kennen. Und wenn fremde Menschen sie kennen, dann ist es quasi okay, mit denen mitzugehen, mehr oder weniger. Und all diese Gefahren, die man dann quasi Kindern aussetzt, die im Internet stattfinden. Und dann halt immer wieder so die Frage so, warum kann ich halt keine normale Kindheit gehabt haben, das halt nicht die ganze Zeit ins Internet gezogen wird. Und dann mit hin zu, alle meine Klassenkameraden wissen alles über mich und machen sich lustig darüber, dass XY passiert ist, bis hin zu die einzigen Freunde, die ich in der Schule hatte, waren halt Leute, die von meiner Reichweite profitieren wollen. Und dann ist es halt quasi, springt man immer wieder zu quasi der Jetztzeit, wo sie dann auf diesem Hof lebt, langsam versucht, aus sich rauszukommen, das erste Mal nicht das Gefühl hat, dauerhaft unter Beobachtung zu sein und das erste Mal wirklich echte Freundschaften zu bekommen. Und es fühlt sich wirklich, wirklich schön an, zu sehen, wie sie langsam quasi ihr eigenständiger Mensch wird, wie sie das erste Mal wirklich Erfahrungen sammelt, die nicht für die Öffentlichkeit sind, die sie quasi nur für sich hat, und dann tatsächlich sich auch verliebt und mit jemandem zusammenkommt und halt, wie gesagt, Freundschaften hat, die tatsächlich sich echt und ehrlich anfühlen, bis hin zu, ich würde tatsächlich ganz kleines bisschen spoilern, dass am Ende sie es tatsächlich schaffen, dass quasi dieser YouTube-Kanal runtergenommen werden muss, weil sie, und das ist dann quasi so das große Happy End am Ende, dass sie jetzt ihr eigenes Leben hat und dass sie jetzt ab jetzt quasi selber sie selber sein kann und ab jetzt sich selber entscheiden kann, was sie machen möchte und wie jetzt ihr Leben aussehen muss und soll und dementsprechend. Also ich würde sagen, es ist ein sehr heavy Buch, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen mit Familieninfluencern zusammen auseinandersetzt, die dann halt, wie gesagt, ihre Kinder zeigen, die Details über ihre Kinder verraten. Aber es zeigt, glaube ich, auch ganz gut die Gefahren auf und ist trotz allem, es ist teilweise echt eine schwere Kost, aber es ist tatsächlich ein Buch, wo ich sage, das hat sehr, sehr viel Spaß. Also Spaß ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat mich sehr bewegt, als ich das gelesen habe und ich habe es kaum weglegen können, weil man ja auch natürlich wissen will, okay, sie ist jetzt straffällig geworden, was ist passiert? Und immer wieder so die Frage, schafft sie es vielleicht auch, die Beziehung zu ihren Eltern wieder aufzubauen? Und all diese Fragen, die im Laufe des Buches tatsächlich beantwortet werden. Ja, aber es ist kein typisches Happy End, aber es ist ein Happy End, würde ich sagen.
Ja, so Familieninfluencer, das klingt wie eine furchtbare Grippe, aber gut. ich weiß, was du meinst. Also wenn ich mal irgendwie so YouTube-Kids sehe, also nicht für mich, sondern wenn das Kind das guckt, dass man dann irgendwie sich auch so denkt, dann da irgendwelche Kinder mit bei sind, die so, oh, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahre alt sind, ne? Und ja, denen macht das vielleicht auch irgendwie Spaß oder so, ne? kann ich mir vorstellen, aber ich glaube halt, die treibende Kraft ist dahinter immer die Eltern, weißt du? Also ich glaube, die wenigsten Kinder, wenn man sie mit 6 fragt, möchtest du auch mit Videos auf YouTube Kids sein, dass die dann sagen ja, oder dass die dann auch dauerhaft vielleicht durchhalten, also die spätestens dann irgendwie nach dem zweiten, dritten Video dann sagen, jetzt reicht's wieder, ne? Jetzt habe ich keine Lust mehr, muss nicht sein, danke, danke.
Es ist ja einfach das Ding, dass Kinder nicht verstehen, was das bedeutet. Und selbst wenn sie sagen, sie haben da voll Bock drauf, verstehen sie die Konsequenzen davon nicht. Und es ist tatsächlich auch in dem Buch, gibt es diese eine Szene, wo dann quasi eine Freundin, also als sie, glaube ich, 5, 6 irgendwie in der Dreh war, dass eine Freundin vorbeikam, aber erstmal musste die Hauptperson, also Sherry, erstmal ein Video mit den Eltern drehen, bevor sie dann mit ihrer Freundin spielen kann. Oder dann auch, wo dann gesagt wird so, okay, wir haben jetzt richtig, einen richtig coolen, großen Geburtstag geplant. Ich glaube, es war der 6. Geburtstag, weiß ich nicht. Und aber das wird jetzt gefilmt und wo dann alle Eltern meinten so, okay, dann bringen wir unsere Kinder da nicht hin, weil wir wollen nicht, dass unsere Kinder gefilmt werden und ins Internet gestellt werden. Und dann quasi dann musste der Geburtstag abgesagt werden, weil du ohne Kinder keinen Kindergeburtstag haben kannst. Und also das ist schon teilweise, wo mir dieses Kind dann echt leid tat.
Ja, das klingt dann auch wirklich so ein bisschen traurig und aber du sagst ja zumindest, um auf unsere Happiness-Skala für die heutige Episode zurückzukommen, dass es ein Happy End dann am Ende hatte.
Es endet auf einer positiven Note.
Das ist natürlich dann sehr, sehr schön. Würde ich sagen, war jetzt von den 3 Büchern, die du heute vorgestellt hast, wahrscheinlich das, was ich am ehesten lesen würde, jetzt so gefühlt. Ne? Also würdest.
Aber du meintest auch bei Half His Age, dass du überlegst, es zu lesen. Also
ja, ich hab mir meine Meinung nochmal geändert, weil das finde ich jetzt vom Thema dann irgendwie noch ein bisschen interessanter, also muss ich sagen.
Hast du überlegt, dein Kind ins Internet zu zerren? Auf deiner Riesenplattform?
Ja, klar. Auf keinen Fall. Also, keine Ahnung, ich finde zum Beispiel wenn das Kind irgendwie mit 12 oder so sagt, ich möchte jetzt auch einen Podcast machen, ne, dass man das Thema halt erklärt und dann kann man da halt das machen, ne, ist in Ordnung. Und ich finde aber auch zum Beispiel, so ein Podcast ist vielleicht auch, so nach Außenwirkung hin ein bisschen ungefährlicher, ne, als vielleicht gleich Videos oder so. Also auch vielleicht was so das Missbrauchspotenzial angeht, ne? Ich sag mal, bei uns weiß ja auch niemand, dass wir die ganze Zeit aus der Badewanne podcasten.
Ja,
ne?
das stimmt.
Das ist dann alles ein bisschen angenehmer. Deshalb klingen wir auch immer so entspannt.
Ja,
weißt
genau,
du?
das stimmt schon. Gerade noch mehr dumme Kommentare bringen, egal. Magst du uns vielleicht die Happiness-Skala ein bisschen anheben mit Winston?
Genau, ja, wir wollen ja immer so eine kleine Lesung machen von unseren eigenen Werken. Und ich lese jetzt schon seit einiger Zeit aus meinem Winston-Kinderbuch und das möchte ich heute auch noch tun. Wir haben noch dieses Kapitel und ein nächstes Kapitel, danach wird es echt eng, dann ist nämlich nichts mehr. Also vielleicht küsst mich die Muse und ich schreibe ja dann noch ein paar weitere Winston-Kapitel.
Ja, bitte.
Aber ich mache das total spannend. Ich werde das gleiche nächste Episode auch sagen, dass wir nur noch dieses eine haben.
Ah!
Ne?
Schlimmer als jede Horrorgeschichte.
Fangen wir an. Schattengänger. Immer noch standen Winston, Lisbeth und Luna wie erstarrt da. »Ich dachte, es gibt keine Schattengänger mehr«, unterbrach Lisbeth schließlich die Stille. »Dem ist auch so«, pflichtete ihr Luna bei. »Und was ist das dann?«, fragte Winston, während er in die Richtung des Lagers blickte. »Was machen wir nun?«, flüsterte Lisbeth den anderen beiden zu. Winston schaute noch einen weiteren Moment in die Richtung des Lagers und überlegte. »Erst einmal vorsichtig von hier verschwinden«, sagte er. Luna nickte und Lisbeth flog vorsichtig voraus. Es dauerte eine Weile, bis sie wieder stehen blieben. »So, hier sollten wir jetzt erstmal sicher sein«, sagte Winston. »Und wie geht's weiter?«, fragte Lisbeth. »Wir brauchen Hilfe, müssen es irgendjemandem erzählen«, sprach Luna. »Hm«, sagte Winston. Er tippelte ein paar Schritte hin und her und sagte dann, »das glaubt uns doch niemand. Und selbst wenn, was dann? Wenn sie da sind, dann werden die Schattengänger wohl nicht einfach wieder verschwinden.« Ein Moment herrschte Stille, dann fuhr es aus Lisbeth heraus. »Bücher! Wir brauchen Bücher!« Winston blickte Lisbeth skeptisch an. »Und dann werfen wir sie auf die Schattengänger?« Lisbeth kicherte kurz. »Nein, Winston, wir schauen nach, warum sie aus der Welt verschwunden sind. Im Bibliotheksturm!« Winston nickte. »Das klingt nach einer guten Idee. Aber wie kommen wir dorthin? Wir sind bestimmt 1,5 Tage vom Bibliotheksturm entfernt.« »So denn? Sollen wir wohl gleich loslaufen?« sagte Luna. Dann hielt sie einen Moment inne, blickte Winston und Lisbeth an. Sie blickten zurück und wussten nicht genau, was Luna von ihnen wollte. Dann sagte sie, nur ein kleiner Spaß, hielt eine Sekunde inne und sagte dann, Haltet euch fest. Mit einem Schlag spannten sich ihre Flügel zu voller Pracht auf. Sie wirkte riesig und in den Gesichtern von Winston und Lisbeth war etwas Ehrfurcht ob dieser Erscheinung, die Luna bot. Winston klammerte sich an der Kralle von Luna fest und Lisbeth krallte sich an Winston fest. Dann schlug sie einige Male fest mit ihren Flügeln und langsam erhob sich das Gespann vom Waldboden und bewegte sich mit jedem Schlag ein Stück weit nach oben. Bald schon ließen sie die Baumkronen hinter sich und erhoben sich immer weiter in die Lüfte. »Schau mal dort, ist der Fluss«, sagte Lisbeth zu Winston, während sie immer weiter an Höhe gewann. Bald schon konnten sie über den riesigen Wald blicken, durchzogen vom Fluss. In der Ferne konnten sie das Regenbogengebirge, den Glutberg und am Horizont sogar die Ätherwelle sehen. »Wow, das ist wirklich hoch«, sagte Winston, nachdem er den Fehler gemacht hatte und nach unten schaute. Lisbeth blickte Winston an und sagte, »Hey, mich anschauen!« Nach einigen Sekunden konnte Winston seinen Blick lösen und blickte wieder Lisbeth an. »Besser?« fragte diese und Winston nickte. »Viel besser«, sagte er. »Achtung, wir drehen uns jetzt ein wenig und dann geht es zum Bibliotheksturm«, sagte Luna und schwenkte etwas um, schlug noch einige Male und dann segelten sie in Richtung des Bibliotheksturmes.
»Bücher, wir brauchen Bücher!« »Ich lieb's.«
»Ja.«
Das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Seelentier, weil ich brauche auch Bücher. Ganz viele. Das ist wieder super süß.
Ja. Ja, ich sag mal, jetzt, wenn ich es auch nochmal vorlese, so die letzten Episoden, da kommt natürlich auch wieder der Wunsch auf weiterzumachen. Also ja. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir auch in der übernächsten Folge vielleicht etwas von Winston hören, aber ist natürlich dann doof, dann kann ich es natürlich dann nicht mehr verkaufen, weil ich es ja schon vorgelesen habe, umsonst, weißt du?
Ja, aber du brauchst einfach nur richtig cute Bilder noch dazu und dann vorne noch so eine Map drin, also so eine Karte von der Umgebung und dann passt das schon.
Was hast du uns denn heute für deine Lesung mitgebracht?
Ich habe tatsächlich überlegt, was ich lange nicht mehr woraus ich lange nicht mehr vorgelesen habe. Dachte dann Lockdown davon, dann ist mir eingefallen. So lange ist das jetzt auch wieder nicht her, aber dachte mir, egal, wir lesen ja draus Lockdown darf. Relativ am Anfang. Es geht um Hobbys. Was ist dein Hobby? Fragte er mich. Statt zu antworten, schob ich mir einen weiteren Löffel Risotto in den Mund. Er rechnete doch förmlich damit, dass ich ihm sagen würde, dass ich kein Hobby hatte, dass ich ein Workaholic war und selbst nach Feierabend weiterarbeitete. Ich wollte nicht zugeben, dass er damit recht hätte. Immerhin hatte ich in den letzten Jahren etliche Überstunden angesammelt, die ich nicht vorhatte abzuarbeiten und war das letzte Mal vor meinem Schulabschluss verreist. Und wenn jeder Urlaub ablaufen würde wie dieser, wusste ich, wo ich in den nächsten Jahren sein würde, konsequent an meinem Arbeitsplatz. Ich schaue mir gerne Sehenswürdigkeiten an, nuschelte ich. Wieder dankte ich in den Gedanken den Teams hinter den virtuellen Rundgängen und den 3D-Modellen, die es mir erlaubten, Attraktionen überall auf der Welt von zu Hause aus kennenzulernen, ohne aufdrängliche Mitreisenden. Ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht damit, dass du gerne reist. Ken nickte seinen Kopf schief und nahm selbst einen Löffel von seinem Essen. Das habe ich nicht gesagt, murmelte ich. Es gibt einen guten Grund, warum es VR-Brillen und das Internet gibt. Ken lachte auf, während ich mich immer noch nicht vollends von dem Gedanken befreit hatte, dass er ein Krimineller war, der mich jederzeit ausrauben könnte, hatte sich Ken offensichtlich ein recht genaues Bild von mir gemacht. Ich zupfte an meinem Pulli, wie ich es so oft tat, wenn ich nervös war, und ignorierte seinen Blick. Ich habe mich noch nicht mit diesen Dingern anfreunden können, gab er zu. Ich zuckte mit den Achseln. Das hatte ich schon des Öfteren gehört, doch verstand es nicht. Es gab keine einfachere Art, in eine andere Welt abzutauchen, als mit einer VR-Brille. Es gab anscheinend etliche Menschen, die das Gesehene nach wenigen Minuten für echt hielten, doch so einfach verlor ich mich nicht in dieser Illusion. Was hast du schon in echt gesehen? Ken zeigte wieder dieses übertriebene Interesse daran, dieses Gespräch am Laufen zu halten. Ich verstand es nicht. Wir waren Fremde, die nur aus Zufall zusammen in einer Wohnung hockten. Konnten wir uns nicht einfach ignorieren, dass es vielleicht doch eine Lösung gab? VR ist bis zu einem gewissen Grad echt, wandte ich ein und legte meinen Löffel auf den Tisch. Die Erlebnisse und die Gefühle, die damit vermittelt werden, sind es jedenfalls. Schlussendlich ist es aber nur ein Stück Technik, das dir genau das vorgaukeln soll, wandte Ken ein. Das Argument verstand ich nicht, doch es gab vieles im Leben, das nach genau diesem Prinzip funktionierte, ohne dass Menschen sich daran störten. Sonst wären Filme und Serien nicht so erfolgreich. Pass auf, eines Tages erwachen wir alle aus einer Matrix und erkennen, dass unser Leben nur ein Stück Technik war, das uns die gesamte Zeit Gefühle und Erlebnisse vorgegaukelt hat. Ich war stolz auf meine Filmreferenz, vermutlich die erste, die ich seit Monaten gemacht hatte. Matrix war einer der wenigen Filmklassiker, die ich tatsächlich geschaut hatte. Das Konzept war nicht so absurd wie bei vielen anderen Filmen, die sich mit einer Apokalypse oder einer Alien-Invasion beschäftigten. Ken begann herzlich zu lachen. Zuerst war ich sauer, dass er mich nicht ernst nahm, doch langsam begann ich auch zu schmunzeln. »Okay, du schaust in deiner Freizeit also gerne auf Bildschirme«, fasste er zusammen. Ich wollte widersprechen, doch gab nach und nickte.
Ist das Leben weniger lebenswert, wenn wir in einer Simulation leben? Ich würde sagen nein, weil für uns fühlt es sich ja trotzdem wie unser Leben an, ne?
Genau.
Vielleicht sollte ich das Buch mal irgendwann mal lesen, wa?
Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du meine Bücher lesen würdest. Aber das musst du nicht tun. Ja. Ist okay.
Ach, ich habe zumindest schon Bücher von dir gekauft. Ich sag mal, sehr als gut. Autor ist das doch genug, oder?
Kommt drauf an, du musst noch gute Bewertungen schreiben.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich sage doch auch immer, mir reicht es, wenn die Leute meine Bücher kaufen, ihr müsst sie nicht lesen, ne?
Ja, bis zu einem gewissen Punkt schon, aber ich schreibe ja auch meine Bücher, damit Leute sie lesen. Also so ist es nicht. Also ja. Klar, ich profitiere monetär davon, wenn es Leute kaufen, aber ich profitiere emotional davon, wenn Leute es gut bewerten. Und damit sie es gut bewerten, müssen sie es lesen.
Ja, ich glaube, was halt ist, man schreibt ja Sachen jetzt nicht nur, weil man sich denkt, also ich glaube, die wenigsten Autoren haben so den Gedanken, ich werde jetzt Autor und dann werde ich schön reich damit, weil man, glaube ich, schon ein realistischeres Bild vielleicht hat, was dann das finanziell am Ende bringt. Aber dass man halt ja doch möchte, dass diese Gedanken, die man da hatte und niedergeschrieben hat, dass die auch jemand anders antizipiert. Und ich glaube, nagel mich nicht drauf fest, kannst auch gerne was Gegenteil behaupten, aber ich würde schon sagen, das ist so eine der essentiellen Sachen, die man so als Autor möchte, dass das Werk halt auch von anderen gelesen, verstanden wird und die Gedanken und etc. da mitgehen, weißt du?
Ja, also als ich angefangen habe zu schreiben, beziehungsweise als ich die ersten Male darüber nachgedacht habe zu veröffentlichen, da war ich, keine Ahnung, 12, 13 in der Richtung, da dachte ich noch, dass man damit reich und berühmt werden könnte. Ja, das ist nicht die Realität und jetzt mittlerweile mache ich es einfach, weil es nicht anders für mich funktioniert. Also ich finde es immer komisch, wenn es Leute gibt, die kein inhärentes Bedürfnis haben, Kunst zu erschaffen. Und das kann sich ja auf die unterschiedlichsten und auf die kreativsten Weisen ausdrücken. Bei mir ist es halt Geschichten schreiben und es gibt halt keinen Moment, in dem nicht irgendwie eine Geschichte in meinem Kopf abläuft. Deswegen gibt es halt für mich keine andere Option, als die aufzuschreiben. Und wenn ich sie aufschreibe, dann kann ich sie auch mit anderen Leuten teilen und quasi dadurch meine Gedanken teilen. Und wenn es halt am Ende einer Person hilft und wenn es nur ist, damit diese Person, also indem die Person für kurze Zeit das eigene Leben besser tragen kann zum Beispiel, dann hat es sich ja schon gelohnt. Und das ist halt so ein bisschen meine Motivation, weil ja, und wenn man dann vielleicht Geld damit verdient, ist es halt noch eine extra positive Sache, aber muss halt nicht sein.
Wobei ich auch behaupten würde, dass irgendwie nicht jeder Mensch jetzt so den Imperativ haben muss, Kunst zu erschaffen. Also man sich ja auch vielleicht anders selbst verwirklicht. Keine Ahnung, wenn ich zum Sport gehe, das ja vielleicht für mich toll finde. Oder ein reichhaltiges Sozialleben habe, weißt du? Also
ja.
Würde das jetzt vielleicht nicht so hart einteilen. So,
ich sage eine cancelbare Aussage, du versuchst es abzuschwächen, alles gut.
Ja, ich sag mal, wenn alle nur noch schreiben, hat ja keiner mehr Zeit zu lesen, ne?
Ja, ich würde tatsächlich Kunst konsumieren nochmal mit, also quasi die andere Seite der Medaille ist. Also für mich, also ich kann nicht Kunst schaffen, ohne nicht auch Kunst zu konsumieren. Dadurch ist es halt ein, und eins von beiden muss existieren, damit ich mit dieser Person eine Verbindung aufbauen kann. Und dann ist halt quasi fast schon egal, welche von diesen beiden Sachen größer ist. Und es ändert sich ja auch im Laufe des Lebens, würde ich sagen.
Ja, aber ich sag mal, es kann ja auch, also Kunst ist ja wieder so ein Begriff, ne, dass man vielleicht jemand Kunst macht oder Kunst konsumiert und du das vielleicht gar nicht so wahrnimmst, weil das für dich dann vielleicht nicht die Art von Kunst ist, die du unter Kunst verstehst, ne? Also es ist ja dann sehr, sehr, ich glaube, jetzt tun wir langsam ins Metaphysische abdriften.
Ich würde aber zum Beispiel behaupten, dass zum Beispiel, wenn du Filme guckst, das ist auch eine Art von Kunst zu konsumieren. Also, oder wenn man Musik hört, das ist auch eine Art Kunst zu konsumieren. Also ich denke, die meisten Menschen sind auf die ein oder andere Art Kunst und ich bin nicht halt an dem Punkt zu sagen, das ist Kunst und das nicht. Gut, Vielleicht sollten wir einfach, bevor ich mich hier noch mich mehr um Kopf und Kragen rede, die Episode beenden.
Ja.
Ihr könnt uns sehr gerne schreiben an info@t1h.net oder über das Kontaktformular auf der Webseite unter t1h.net. Und dann bis zum nächsten Monat. Bye, bye.
Tschüssi.
Eine Produktion von Tone H. T1H.net